Ja, seid herzlich gegrüßt. Ich tue das lieber runter. Ich bin schwungvoller Prediger manchmal und dann gibt es eine Wasserdusche. Vorhin ist ein Bruder auf mich zugekommen und sagte, er erwarte jetzt das Wort, ich habe es erstmal gar nicht richtig verstanden, Metabolismus. Also ich habe den Ruf, dass wenn ich um diese Zeit predige, erkläre, wie unser Metabolismus im Minimum ist. Die Wahrscheinlichkeit einzuschlafen ist im Maximum. Es ist auch die Zeit, hat mir immer gesagt, wo die meisten sterben. Also wir haben uns einer gewissen Gefahr ausgesetzt. Man wird fast an Spurgeon erinnert. Von ihm gibt es den Satz, wenn er betet, schließt er seine Augen, wenn er predigt, schließt er meine Augen. Also wir haben dieses Thema, diese Ich-Bin-Sätze, ich bin das Brot des Lebens. Ihr wisst, das Johannesevangelium gilt ja für einige als das schönste Buch, das jemals geschrieben wurde und zeigt unseren Herrn als Gott. Und wenn jemand sagt, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit, dann ist er entweder größenwahnsinnig oder, wenn es stimmt, ist er Gott. Und hier am Rande erwähnt, diese Begriffe wie Wahrheit, die werden nicht philosophisch, intellektuell gefüllt, sondern personal. Die Wahrheit ist nicht ein System, die Wahrheit ist nicht eine Ideologie, sondern eine Person. Und da scheiden sich natürlich die Geister. Ich gehe jetzt anhand von Johannes 6 hier durch, mehr oder weniger die Verse der Reihe nach, aber natürlich dann mit dem Schwerpunkt des Brot des Lebens gibt es ja eine Uhr, weil die Einleitung war ziemlich lang und ich habe das Charisma der Länge, obwohl man soll verhindern, dass Leute einschlafen. Vielleicht kann man es verhindern dadurch, dass man hier Ekstase predigt. Ich werde das noch erwähnen. Also es ist die Speisung der 5000, das einzige Wunder Jesu, das in allen vier Evangelien erwähnt wird. Horst, kannst du mich hören? Und Johannes nennt es Zeichen. Es gibt kein Buch in der ganzen Bibel, das so oft das Wort Semaion, Zeichen, erwähnt wie dieses Evangelium. Und es hat unter anderem auch die Aufgabe, also nicht nur uns die Göttlichkeit und Schönheit Jesu vorzustellen durch das Wort, sondern auch aufzuzeigen, wie das Wort die Zeichen übernimmt. Das steht am Ende dieses Buches, oder zumindest am Ende von Kapitel 20, wir haben ja dann noch Kapitel 21, noch viele andere Zeichen, dass Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben sind, in diesem Buch. Also Gott hat einen Plan, warum er von der Fülle der Dinge, die Jesus tat, in der Weltbücher um diese Zeit hätten nicht fassen können, 8 herausgreift. Und dann steht, diese aber sind geschrieben, diese Zeichen, damit ihr glaubet, Jesus sei der Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habet in seinem Namen. Diese Zeichen sind geschrieben. Was zu Beginn das Zeichen bewirkt, übernimmt heute das Wort. Und also wir lesen hier zurück zu Johannes 6, Vers 1. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, daran die Stätte Tiberias liegt. Und es zog ihm viel Volks nach darum, dass sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Wir haben in diesem Kapitel eigentlich einen Triumphalismus am Beginn. Jesus ist am Höhepunkt seiner Popularität und hier, es folgt ihm viel Volks nach darum, dass sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Und dann speist er noch die 5000. Und liebe Freunde, das ist der Jesus, der heute in vielen Sendungen, besonders in der dritten Welt, vorgestellt wird. Johannes hatte ja vorher das Thema, die Konfrontation, Absolutheitsanspruch Jesu, und er leitete ein mit 2. Korinther 11, Vers 4, wo eben Paulus beklagt, wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt. Und da steht im Griechischen Allos, Allos Jesus. Und Allos ist anders, aber dem Original sehr ähnlich. Und einen anderen Geist und ein anderes Evangelium, so nehmt ihr das prächtig an, und es steht dort kein Konjunktiv, dort steht die Wirklichkeitsform für dieses Annehmen. Und da steht dann aber dann, der Grieche hat eine sehr reiche Sprache, Heteros. Heteron Pneuma, Heteron Evangelion, und Heteros heißt was völlig anderes. Also da ist ein Jesus, der sieht so aus, und das ist der Jesus der Wohlstandsbotschaft. Seht ihr, Gott ist doch derselbe, und hier, er tut die Zeichen, viel Volk folgt ihm nach, also Erweckung, große Scharen, und die haben ja Folge. Die haben ja Folge. Der Losverkäufer, Bisco Macedo von Brasilien, das war vorher ein Lotterielosverkäufer, der hat jetzt ein Imperium, das ist der reichste Mann unter allen, die sich christliche Verkündiger nennen, und der hat mit diesem Wohlstandsevangelium, also Partei, alles gegründet. Und wir wissen, wie dieses Evangelium dann anders aufhört. Also hier, die Menge folgt ihm nach, und Jesus geht jetzt an diesen Berg, setzt sich, und es war aber nahe, leider sagt hier Luther, Ostern, das Passa der Juden. Das wird dreimal bei Johannes erwähnt, hier in Johannes 6, es wird in Johannes 2 erwähnt und in Johannes 11, und von Johannes wissen wir, dass das Wirken Jesu hier auf Erden 3 Jahre war. Und vielleicht ein paar Sätze jetzt noch allgemein. Also er fuhr weg über das Galiläische Meer, und das liegt ein ziemlicher Abstand zwischen Kapitel 5 und Kapitel 6. Denn das Fest von Kapitel 5 war das Laubhüttenfest, und das war ja im Herbst des Jahres, und Passa war ja im Frühjahr nach unserer Zeiteinteilung, also ungefähr 6 Monate dazwischen. Und falls es das Passafest war, was nicht anzunehmen ist, dann war es sogar 1 Jahr. Und man kann parallel zwischen Kapitel 5 und Kapitel 6 beobachten, beide Ereignisse gruppieren sich um ein jüdisches Fest. Das Johannesevangelium ist unter anderem eingeteilt nach Festen. Es war das Fest der Juden und so weiter. Da ist sogar das Fest der Tempel war erwähnt in Johannes 10. Andererseits ist es aufgebaut nach der Schiffshütte. Es ist unauslotbar. Es ist geschrieben mit dem Sprachschatz eines 6-jährigen Kindes und hat eine unauslotbare Fülle. Es ist so ein Reichtum. Liebe Freunde, ich hatte eigentlich lange Zeit gar kein Problem mit der Formulierung im Johannesevangelium, wir sahen seine Herrlichkeit, weil mir das vom Wort her so schön war. Obwohl es ja buchstäblich sich zutrug, weil, ihr wisst, am Berg der Verklärung, da waren ja diese 3 Jünger, unter anderem auch Johannes, und da hat die Schechina-Herrlichkeit durch den Vorhang, durch sein Fleisch zugedeckt, durchgeschienen. Und da haben sie buchstäblich seine Herrlichkeit gesehen. Und deswegen sagt Petrus, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Deswegen sagt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Und wir haben heute das Wort, und hier ist ein unauslotbarer Reichtum. Beides, was wir in Kapitel 5 gelesen, also zu lesen ist und in Kapitel 6 lesen werden, es führt letztlich zur Verwerfung, was ja sehr erstaunlich ist bei der großen Begeisterung, die sich da auftat. Und wir sehen jetzt, wie der Herr Mitleid hat. Er ging auf einen Berg und war kurz vor dem Passafest der Juden, und er sieht dieses Volk und er hat Mitleid, sagen uns die anderen Evangelisten, und gibt ihnen zu essen. Das sagt er aber, um sie zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen, Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Also 200 Denare, ein Tageslohn, Silbergroschen, das hätte jetzt ungefähr 8 Monate gehalten, aber reichte nicht, um so viele zu speisen. Man kann rechnen, es werden ja erwähnt, 5.000 Männer, also so mit Frauen und Kindern ungefähr 20.000 Leute. Und jetzt die Verse 8 bis 13 schildern dieses Ereignis und die Danksagung. Und jetzt kommt Jesus zum Höhepunkt seiner Popularität. Als nun die Menschen das Zeichen sah, das Jesus tat, nochmals, Johannes nennt es Zeichen. Die anderen sprechen von einem Wunder. Und ich hoffe, man weiß den Unterschied zwischen Wunder und Zeichen. Ein Zeichen ist immer ein Wunder, aber weist über sich hinaus. Es ist nie der Selbstzweck. Also wenn ich da ein Zeichen sehe, hier nach Hohe Grete, und ich bleibe davor stehen, dann lande ich nicht in Hohe Grete. Oder, na, ich wollte eigentlich sagen, hier, naja, ich habe, das sind so Tricks von mir, um euch wieder wach zu kriegen, ja. Anna, ich kann mich darauf berufen, wenn man bald 80 ist, dann hat man eben die Alterserscheinungen. Und deswegen, gerade bei Johannes, er sagt, ich bin das Brot des Lebens und speist die 5000. Er sagt, ich bin das Licht der Welt und heilt den Blindgeborenen. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und er weckt den Lazarus. Warum? Damit wir glauben, dass jetzt immer die Hungrigen gespeist, die Blinden sehen und die Toten von den wieder auferstehen werden. Wir wissen, wie das leider nicht funktioniert. Man schätzt, dass pro Tag 40.000 verhungern. Aber damit will er zeigen, dass er geistlich das Licht der Welt und geistlich das Brot des Lebens und geistlich die Auferstehung und das Leben ist. Und wenn ich das nicht begriffen habe, dann kann ich wie ein Judas sogar Zeichen und Wunder getan haben und trotzdem an den Wirklichen vorbeigehen. Das kann ja bald einer. Da gab es ja damals so da in den 70er Jahren dazu einen Guru. Ihr kennt den Unterschied zwischen Kräuterfressern von Indien und denen von Australien. Wissen einige aus meinem Mund jetzt, eins sind die Gurus, eins sind die Kängurus. Randbemerkung, dient zur Auflockerung, nicht unbedingt inspiriert, was ich da sage. Und der nannte sich eine Friedensbombe. Wurde dann abgesetzt wegen ungeistlichen Lebenswandel. Na, ich kann auch sagen, ich bin eine Friedensbombe. Ja, aber wahrscheinlich ist dann bei mir die Frieden weg und die Bombe ist geblieben. Naja. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Da nun die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus da, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Sie erkennen ihn. Das ist der Prophet, den Mose angekündigt hat, in 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten wie mich wird der Herr aus deinem Volk erwecken, sagt Moses zu seinem Volk. Und ich habe einmal einen messianischen Juden übersetzt, der war ein für den war Mose ein und alles, und er ist an dieser Stelle dann ins Schleudern gekommen und hat dann zu unserem Herrn gefunden. Und auch Petrus in seiner zweiten Predigt, Apostelgeschichte 3, erwähnt das, wir schlagen es auf und bezieht sich darauf, und das war der Messias, dieser Prophet, der kommen soll. Und es ist ein Zeichen in der Wüste, also hier mehr in diesem galiläischen, mehr trockenen Land. Und zurück zu Mose. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 3, ab Vers 22. Vorher haben wir die berühmte Apokatastasis Panton, die Wiederbringung aller Dinge. Mose hat gesagt, einen Propheten wird der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, gleich wie mich. Den sollt ihr hören in allem, was er euch sagen wird. Und es wird geschehen, und er zeigt auch gleich, was das für Konsequenzen hat. Wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk. Und jetzt erkennen sie ihn, und jetzt wollen sie ihn zum König machen, und dann zieht er sich zurück. Und da kann man sich fragen, ja warum? Es geht doch bei den kommen Jesu um die dramatische Weichenstellung, um die Frage, wird Israel seinen Messias erkennen? Was ist er für euch? Ist er für euch ein Prophet, wie die Emmaus-Jünger, Jesus, der Prophet von Nazareth, oder ist er der König? Und der Messias war der König. Deswegen, ja, bei Matthäus wird das ja ausdrücklich gesagt. Und er zieht sich zurück. Und wir sehen dann, warum. Er wollte sie von dieser äußeren, sichtbaren Begeisterung in die wahre geistliche Bedeutung hineinholen. Und sie waren also mehr als angetan, das ist unser Mann. Bei der nächsten Wahl bekommt er unsere Stimme. Krankenfürsorge, kein Problem, der heilt die alle. Wir haben Grundversorgung, Jesus wird unser neuer Regent. Und dann haben wir besonders die Debatte ab Vers 22. Wir haben dazwischen noch ein viertes Wunder. Jesus geht auf dem Wasser. Und jetzt aber wenden wir uns von dieser Betonung her dem Vers 22 zu. Jesus, das Brot des Lebens. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Also eigentlich aus einem mehr, eine Nachfolge von Sehnsucht nach Nahrung, von sichtbaren Impulsen. Und daran mehr interessiert als, wer ist er wirklich? Und jetzt sagt der Herr, und jetzt beginnt das hinein in diese wahre Dimension, Vers 27, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Darum geht es, dass ihr, diese Zeichen sind geschrieben, dass erkennt es der Christus und dass ihr durch den Glauben das ewige Leben habet in seinen Namen. Das ist das Wichtigste, dass wir ewiges Leben haben. Denn auf dem schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, die bleibt bis zum ewigen Leben, die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Und jetzt zeigt die nachfolgende Diskussion, dass dieses bleibt zum ewigen Leben ein Hinweis auf Jesus selber ist. Da fragten sie ihn, was sollen wir denn tun, dass wir Gottes Werke wirken? Vers 28, das ist ja eine super Frage. Stellt euch vor, wir haben jemanden, der wendet Gott den Rücken zu, der will mit Gott nichts zu tun haben und dann stellt er die Frage, ja, wenn das so ist, was muss ich denn tun, um Gott wohlgefällig zu sein? Das war ja auch nach der Pfingstpredigt, es ging ihnen durchs Herz, als sie das hörten und dann, was müssen wir tun? Also eigentlich wunderbar. Jetzt wollen sie wirklich in den Spuren, in den Wegen Gottes erfunden werden. Und dann antwortet der Herr, das ist jetzt auch entscheidend, Verse 29 bis 30, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das Wichtigste. Darin gipfelten all diese Zeichen Wunder, dass sie an ihn als den wahren Messias glaubten, an das Brot der Welt, an das Licht der Welt, an die Auferstehung und das Leben. Alles andere Nebensache. Und vielleicht auch die Antwort, wir werden Größeres tun, dass durch die Verkündigung des Evangeliums größere Werke, da steht, wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, größere. Da steht nicht Wunder, da steht das Wort Ergon, ein sehr unspezifisches Wort, unser Wort Ergeia und so weiter, kommt davon. Und dass durch die Verkündigung des Evangeliums Menschen von Neuem geboren werden, ewiges Leben bekommen, denn ein Lazarus musste auch wieder sterben. Also ich möchte nicht wie Lazarus sterben und wieder auferweckt werden, raus, rein in die Kartoffeln, raus, mir genügt es einmal. Also ich bin kein Glaubensheld. Noch schöner wäre natürlich, entrückt zu werden, ja. Und jetzt haben die Frechheit, anders kann man ja das nicht nennen, darauf zu antworten, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben, was für ein Werk tust du, nachdem er dieses einmalige Wunder der Speisung der 5000 gewirkt hat. Was tust du für ein Zeichen, dass wir sehen und glauben? Und die Bibel sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das steht ja auch in diesem Evangelium, in Kapitel 20. Bei ungläubigen Thomas. Und der Herr sagt zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, würdest du glauben, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Und der natürliche Mensch möchte immer erst schauen und dann glauben. So wie die Pharisäer und dem Kreuz. Steig herab, damit wir sehen und glauben. Das ist der Weg des Fleisches. Und sie reden dann weiter, unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot von Himmel zu essen. Sie wollten praktisch ein Wunder, das Mose übertrifft, nicht nur 20.000 zu nähren, sondern ähnlich wie zur Zeit Mose ein ganzes Volk, da heißt es über 600.000, waren ja dann Millionen, da gibt es ja ziemlich eindrückliche Zahlen. Und jetzt Vers 22 und 33, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot von Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot von Himmel. Denn Gottes Brot ist, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Und Nun erklärt Jesus, wie das Manna bestenfalls ein Hinweis auf ihn war, die Fülle aber des himmlischen Mannes in seiner Person vor ihnen stand. Das war nur ein Vorgeschmack und die sind ja dann auch alle gestorben. Gottes Brot gibt der Welt das Leben, gibt ewiges Leben. Also eine andere Formulierung für Brot von Himmel. Da sprachen sie, Herr, gib uns allezeit solches Brot. Also wiederum noch im Sichtbaren befangen. Und das erinnert ja sehr stark auch an die Samariterin in Johannes 4, das Gespräch da an Jakobs Brunnen, als der Herr sagt, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird nimmer mehr dürsten, sondern es wird in ihm ein Quell, der in die Ewigkeit, eine Quelle des Wassers in die Ewigkeit hineinquillt. Und da spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Nun, bei der Samariterin, da kann man das ja auch verstehen. Und die hatten ja nicht den Ratschluss, wie ihn die Juden kannten. Und sie denkt sichtbar. Sie kam wegen Wassers, liebe Freunde, in der Hitze. Wenn man durstig ist, dann fokussieren die Gedanken sich in erster Linie auf Wasser. Und da ist jemand, der sagt, was, mit das Wasser, das ich dir gebe, das hört nie auf. Ähnlich wie das Öl bei der Witwe. Ja, her damit. Und jetzt zurück zu diesem Gespräch hier über das Brot des Lebens, Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach, ich bin das Brot des Lebens. Diese Ego-Emie-Sätze, ich bin. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Und liebe Freunde, ich möchte fast persönlich eine Klammer aufmachen, weil ich war eine Zeit lang ein suchender Mensch. Allerdings hat mich das Evangelium zu erreicht zu einem Zeitpunkt, wo ich maximal mit meinem Leben zufrieden war. Deswegen habe ich dann auch begonnen zu heucheln, weil ich merkte, es ist die Wahrheit. Aber ich wollte nicht loslassen und da kann man sich sehr schön betrügen. Und ich galt als ehrlich und hatte dann auch noch geistliche Erlebnisse, also da musste es ja stimmen. Aber ich darf Folgendes sagen, meine Suche hat sich ausgedrückt zum Glück in der Wissenschaft, nicht so in Esoterik und Reiki und buddhistische Meditation und Mantra und was es da nicht alles gibt, sondern einmal hat mir eben die Paläontologie interessiert und dann die Astronomie und dann die Zoologie und dann wieder die Mathematik und so weiter. Und eine Zeit lang hat es einen ausgefüllt, aber irgendwie merkte ich, es bleibt nicht. Und als ich vor Jesus kapitulierte, um nicht zu sagen zerbrach, wusste ich, das ist die Antwort. Die Frage, warum lebe ich, weg wie ein Schmerz, gibt es nicht mehr. Ist einfach gelöst. Er ist die Antwort. In ihm sind die unauslotbaren Schätze. Und jetzt ein wichtiger Aspekt, weil es kommen ja dann diese anstößigen Sätze, Blut trinken, Fleisch essen. Ihn bzw. sein Fleisch essen bedeutet zu ihm kommen, sein Blut trinken bedeutet an ihn glauben. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern, das spezifiziert er dann, ihr müsst mein Fleisch essen, und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Das heißt das, sein Blut trinken, an ihn glauben. Jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, also dann, das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, dieser Vers hebt die menschliche Verantwortung bei der Errettung hervor. Und da ist diese Spannung. Gott sieht, Gott will, dass alle gerettet werden. Ja, wir stehen doch in dieser Verantwortung. Letztlich können wir das nicht linear auflösen. Da gibt es ein Buch, liegt das womöglich auf, Quanten und Konstanten? Liegt auf, ja, mache ich schwer Reklame dafür, vom Daniel Bühne, Sohn vom Wolfgang Bühne. Und er schrieb mir ganz begeistert, also schickte mir dann, wir kamen dann ins Gespräch, mir schickte man der Vater, der Wolfgang da, sein Manuskript, und das hat ihm eine neue Dimension eröffnet, diese Komplementarität in der Naturwissenschaft und dann auch in der Bibel. Da sage ich, ja, lieber Daniel, du hast da meinen Vortrag abgekupfert, den ich schon vor langer Zeit gehalten habe, die Komplementarität im Lukas-Evangelium. Und jedenfalls war das für ihn eine neue Dimension, warum wir Dinge haben, die beide da sind, einander scheinbar widersprechen und trotzdem sich ergänzen, wie zum Beispiel Vorherbestimmung und freier Wille. Und was heißt das? Es sind für beide Dinge die Bibelstellen da. Und solange man versuchte, das theologisch linear vom griechischen Denken womöglich her beeinflusst, Mensch, ich komme jetzt in Geschwindigkeit. Horst, bist du noch? Bist du noch auf der Spur? Und dann hat man eben versucht, das in sein System hineinzupressen und womöglich den anderen eben mehr oder weniger als falsch oder Irrlehrer hinzustellen. Und nein, es ist beides da. Wir haben beide Systeme, ich lasse beides stehen. Am Montag bin ich Calvinist, am Dienstag bin ich Arminianer. Aber jetzt wollten wir ja vor Mitternacht zu Ende kommen. Gehen wir hier weiter. Vers 41 und 42, da murrten die Juden über ihn, weil er sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und sprachen, ist dieser nicht Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus sprach, murret nicht untereinander, murren ist gefährlich. Das war laut 1. Korinther 10 einer der Gründe, warum Gott sein Volk in der Wüste niedergeschlagen hat. Murret nicht, etliche murrten, ermahnt Paulus in 1. Korinther 10, und wurden umgebracht durch den Verderber. Murren, da wird's gefährlich, muss ich mir auch sagen. Hier steht jemand, der leider auch nicht immer ein Held war, sondern ja auch einmal innerlich gemurrt und rebelliert hat. Und zum Glück, dem Herrn sei Dank, gibt es diese unauslotbare Gnade Gottes. Der Zorn der Juden hat einen zweifachen Grund. Also wir dürfen das bekennen. Herr, verzeih, wo ich töricht war, wo ich wie ein Tier war, wie der Psalmist sagt im Psalm 73. Und wer zu ihm kommt, also mit dieser Haltung, der wird nie zurückgewiesen. Es kann der schlimmste Sünder sein, kann ein Massenmörder sein, kann der schlimmste König sein, wie Manasse vom Südreich oder Ahab vom Nordreich. Und als sie sich vor Gott demütigen, dann vergibt ihnen Gott. Das ist unglaublich, diese Geschichten. Der barmherzige Gott, aber es braucht diesen Satz, ich habe gesündigt. Also der Zorn der Juden hat einen zweifachen Grund, dass Jesus sagt, er sei das Brot, und dass er behauptete, von Himmel gekommen zu sein. Sowohl die Juden in Jerusalem, was wir lesen in Kapitel 5, als auch hier die Galiläer reagieren negativ. Da Jesus sich mit Gott gleichsetzte, das haben sie erkannt, der behauptete, er ist Gott, und dann war es gefährlich. Die Verse 44 bis 47, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, das sind sie hier, der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag und am letzten Tag. Es steht geschrieben, den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Vers 47. Vers 48 nochmals, ego in mi, ich bin das Brot des Lebens. Und liebe Freunde, jetzt mache ich hier noch eine Klammer auf, das ist mir eigentlich das Allerwichtigste. Ich komme ja viel rum und ich bin manchmal in Gemeinden, da bin ich wahrscheinlich nie mehr. Da ist meistens mein Lieblingsthema, habt ihr Heilsgewissheit? Habt ihr Vergebung eurer Schuld? Das ist alles das Allerwichtigste. Und wer kennt eine Bibelstelle, wo steht im Kontext Wissen, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben? Ganz wichtig. Und hier Fragestunde und auch gleich Kampf gegen Müdigkeit, gegen sinkenden Metabolismus, Adrenalinschub. Also wo steht im Neuen Testament, Wilhelm Busch nannte es die Perle des Evangeliums, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Das müsst ihr wissen. 1. Johannes, ja, warm. Kapitel 5, Vers 13, da steht, dass ihr wisset. Wer hat noch eine Bibelstelle? Also wenn ihr die nicht wisst, dann muss ich tatsächlich in einer Woche wiederkommen und prüfen. Nee, aber jetzt wieder ernst. Merkt euch das. Das ist einmalig. Das Evangelium. Religion gibt keine Gewissheit. Das ist das Kennzeichen aller Religionen. Ja, weil der Mensch versucht, sich vor Gott zu rechtfertigen. Und Römer 4, Vers 5 sagt uns, dass Gott den Sünder rechtfertigt. Das ist ja die frohe Botschaft. Nicht du musst dich rechtfertigen. Du kannst sagen, Herr, hier steht eine Flasche. Gott rechtfertigt den Sünder. Das hat mich so beeindruckt. Das las ich dann in der Fest und Treu, die Bekehrung von Wilhelm Busch, dass er sagte, Herr, du weißt, was ich für einen miesen Charakter habe. So ehrlich war der mit Gott. Und was hat den der Herr zu einer Segensquelle gesetzt. Das war die prophetische Stimme, die Deutschland hatte seit dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Also nur ehrlich sein mit Gott und dann fallen die Masken und dann hast du ihn auf deiner Seite. Stimmt alles, aber das Blut Jesu reinigt von aller Sünde, er hat den Preis bezahlt. Und wir dürfen Gewissheit haben, nie in uns selber, sondern in dem, was der andere, der mich rechtfertigt. Gott rechtfertigt dich, Gott rechtfertigt den Sünder, gewaltigst im ganzen Universum. Hinaus posaunen zur Zeit und zur Unzeit. So, wer kennt noch eine Stelle? Hat jemand... Vers 1, sehr gut. Denn wir wissen, das steht im Grundtext, Eudamen, wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, ihr wisst ja Verfallssatz, einige kennen den von mir, von Heinz Erhardt aktualisiert, die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen, die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Also etwas polemisch. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerfällt, haben wir ein Haus nicht von Menschenhänden gemacht, sondern von Gott, das ewig ist im Himmel. Wir wissen, und da frage ich die Leute, weißt du das? Und warum erwähne ich das noch? Schaut, hier sagt Jesus in Johannes 6, Vers 47, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Und ich komme ja aus einem katholischen Land und das sind oft prächtige Menschen, haben ihren Glauben ernst genommen. Und wenn man sie fragt, ja, hast du ewiges Leben? Ja, dann hast du einen Korb bekommen. Also komm, das weiß doch nur Gott. Und das ist doch eine Anmaßung und das überlasse ich Gott allein. Und die waren so mega demütig und wir waren die Pharisäer. Und jetzt sagt uns Johannes im ersten Brief, im fünften Kapitel, wer das nicht glaubt, macht Gott zum Lügner. Warum? Man fragt die Leute, Jesus, also nochmal, Jesus sagt, Johannes 6, 47, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Man fragte man dann, meine Studienkollegen damals noch vor Jahrzehnten in Wien, glaubst du an Jesus? Ja, hast du ewiges Leben? Kann man nicht wissen. Versteht ihr? Da sagt Johannes mit der einfachen Sprache in seinem ersten Brief, der macht Gott zum Lügner. Du bist nicht besonders demütig, sondern sagst zwar, hast du gesagt, Herr Jesus, und haben wir diese anderen Ich-Bin-Sätze, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, aber gleich stirben, wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben, ja, ich glaube an Jesus, hast du ewiges Leben, kann man nicht wissen. Damit sagst du, lieber Gott, Jesus, du bist zwar die Wahrhaftigkeit, aber man kann dir eigentlich nicht vertrauen. Also das ist ja hier, hoffe ich, kein Thema. Ich trage Eulen nach Athen. Aber das ist so aktuell und so wichtig. Und liebe Seele, ich hoffe, dass das überflüssiger ist. Aber wenn du dieses Wissen nicht hast, wenn du das nicht weißt, dann geh auf deine Knie. Das ist das Allerwichtigste. Johannes, du kommst jetzt schon, um abzuschließen. Ich bin erst mit der Einleitung fertig. Ja? Kann ich nur noch um Stunden handeln. Und schuld bin nicht ich, sondern der Martin hat das so lange da. Wir müssen ja immer einen Prügelnamen haben. Entschuldigung, Martin. Damit du nicht einschläfst bei der langweiligen. Eure Väter, jetzt gehen wir hier weiter, die Verse 49 und 50. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isset, nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, Vers 51 sagt unser Herr, vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und jetzt betont der Herr nochmals, das ist prophetisch das herannahende Kreuzesopfer. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jesus gab freiwillig sein Leben für eine gefallene, böse, rebellische Menschheit. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann uns der sein Fleisch zu essen geben? Und die Verblüffung der Juden weist ein weiteres Mal darauf hin, dass sie die geistige Wahrheit hinter Jesu Gleichnisreden nicht verstanden. Jedes Mal, wenn Jesus also ein Gleichnis brachte und anhand irdischen Bildes übermittelte, erkannten die Juden die geistliche Bedeutung nicht. Und das mosaische Gesetz hatte das Trinken von Blut und das Essen von Fleisch, in dem sich noch Blut befand, ja verboten. Jesus sprach zu ihnen, die Verse 53 bis 59, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Also völlig undiplomatisch, man würde fast sagen, also psychologisch eine Katastrophe. Du weißt doch, welch einen Ekel die Juden haben bei dem Thema Blut trinken. Ja, bei Heiden, da ist es bei manchen ja kein Problem. Und jetzt sagt er genau das. Ja, willst du denn die Leute verbrellen? Also es ist fast eine direkte Konfrontation. Und wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Deswegen habe ich ja so deutlich vorhin gesagt, was das bedeutet. Mein Fleisch essen, das heißt zu ihm kommen, sein Blut trinken, heißt an ihn glauben. Doch mein Fleisch ist die wahre Speise, mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Das ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagt er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Und Jesus stellt ja einen Vergleich, der eine geistliche statt eine buchstäbliche Bedeutung hatte. Sie wissen, dass Essen und Trinken für das physische Leben notwendig ist. Ist auch der Glaube an ihn und sein Opfertod am Kreuz ebenso notwendig, um das ewige Leben zu bekommen. Essen seines Fleisches und Trinken seines Blutes symbolisiert im Bild die Notwendigkeit, Jesu Werk am Kreuz anzunehmen. Und ich darf hier noch etwas sagen, weil ich habe ja Lebensmitteltechnologie studiert. Das sagte mal ein Student, als ich da zum Glauben gekommen war, da war ich noch Student an der Hochschule in Wien, der war völlig verblüfft, als ich ihm da Jesus bezeugte, frisch bekehrt. Er hat dann gesagt, du hättest eigentlich Lebensmitteltheologie studieren sollen und nicht Lebensmitteltechnologie. Und da ist mir eines in Erinnerung gekommen. Wir hatten auch eine Vorlesung über Lebensmittel allgemein und da sagte der Professor zu dem Brot, dass es, auch wenn es ständig konsumiert wird, nicht zu einer Schalheit oder in dem Sinne Sättigung führt, dass man eine Zeit lang nichts mit Brot mehr zu tun haben will. Versteht ihr, ich esse gerne Schwarzwälder Kirsch. So, am Montag Schwarzwälder Kirsch, ah, super. Am Dienstag Schwarzwälder Kirsch, ah, gut, gut, gut. Mittwoch Schwarzwälder Kirsch, ah, okay. Und zum Schluss hängt er zum Hals raus. Und das habe ich noch richtig im Ohr, wie er sagte, bei Brot gibt es das nicht. Also es ist nicht so, dass du mit der Bibel, und das war die Rebellion in der Wüste, das Manna, das in der Wüste gegeben wurde, immer das Manna, unsere Seele ist sterbensmatt, wir hätten gerne mal was fürs Fleisch und so weiter, mal ein bisschen mehr. Und da gibt es ja diesen Mega-Bestseller von der Sarah Young, ich bin bei dir, ich bin bei euch und ich weiß nicht was, ich bin mit dir. Und ihr war das Wort zu wenig, sie wollte dann direkt mehr haben. Und das ist genau der falsche Ansatz. Nein, bei dem Wort Gottes, wenn man da wirklich von Geist erfasst hineindringt, wie Luther sagte, dort wo das Wort Gottes ist, dort ist der Heilige Geist und je mehr Wort Gottes, desto mehr Geist ist da. Das sehen wir dann am Ende dieses Kapitels, das wollen wir jetzt langsam ansteuern. Und da lesen wir nun in Vers 60, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie ertragen? Also ich sag's ganz ehrlich, wenn ich so eine Erweckung gesehen hätte, wow, da strömen Hunderte, da strömen Tausende und wollen sich jetzt bekehren, also ich hätte dann versucht, das so bequem wie möglich zu machen von Natur aus und ja, nicht jemanden verkraulen und dann schreiben Rundbriefe und wir haben evangelisiert und es haben sich Tausende bekehrt, Erweckung und. Und du gehst mit stolz geschwellter Brust ins Bett. Und er, harte Rede, hat sie eigentlich nicht geschont. Und Jetzt lesen wir Vers 61 und 62. Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger dabei murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? Wie, wenn er nun sehen werde, den Menschensohn auffahren, dahin, wo er zuvor war? Jetzt kommt der entscheidende Satz: Der Geist ist der, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Das Fleisch ist das, was mich über die Sinnesorgane anspricht. Der Katholizismus ist die typische Religion des Fleisches. Du kannst Jesus mit den Geschmackssinnen wahrnehmen. Wenn man einem Katholiken sagt, du musst Jesus aufnehmen, der denkt an die Hostie. Du hast den Weihrauch, die schöne Orgelmusik und so weiter, wie es bei Wilhelm Busch heißt, heute will er mal zur Messe gehen, denn man singt dort gar so schön und so weiter. Und der Herr sagt, ist nichts Nütze. Das ist das auch mit den Festen, dass einige meinen, wir sind jetzt da irgendwie in an tiefer Erkenntnis, wenn wir das Laubhüttenfest feiern oder das Passafest wie die Juden und so weiter, und da steigen wir womöglich in höhere Sphären auf. Der Herr sagt, ist nichts Nütze, ist unbrauchbar, alles, was sich vom Sichtbaren her anspricht. Es gibt bei Johannes Glaube und Glaube. Wir haben eine Parallele, die muss ich doch noch erwähnen. In Johannes 2, da lesen wir in Vers 23, aber als er zu Jerusalem war, am Osterfest wieder Passa, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Und wie John Whitcomb sagte, von dem habe ich diese Grundideen, also Grundgedanken, hier ja, da steht es. Viele glaubten an ihn, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Warum glauben heute so wenig? Wir brauchen die Zeichen Wunder, her mit den Zeichen und Wundern, dann kommt die große Erweckung. Und jetzt sagt er, lesen wir den nächsten Vers, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Da steht das gleiche Wort, pistoio. Denn er kannte sie alle und er bedurfte nicht, dass ihn jemand Zeugnis gibt von einem Menschen, denn er wusste wohl, was im Menschen war. Sie glaubten an ihn, der biblische Glaube ist an sich gegenseitiges Schenken, an sich gegenseitiges Anvertrauen. Sie glaubten an ihn, er vertraut sich ihnen nicht an. Hier ähnlich wie in Johannes 6. Er lässt sich nicht vor ein politisches Programm spannen und Jesus jetzt als der Weltenretter für soziale Gerechtigkeit und wir retten die Welt und ich weiß nicht was. Und wir are the Planet Shakers und dergleichen. Er vertraute sich ihnen nicht an und wir müssen ihn das ja im Zusammenhang lesen. Es gab ja früher keine Kapiteleinteilung. Gleich danach haben wir ja das berühmte Nachtgespräch mit Nikodemus. Und da kam jemand, der gläubig, Anführungszeichen, geworden war, weil er Zeichenwunder gesehen hat. Rabbi, du bist ein Lehrer von Gott gesandt, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, er ist von Gott gesandt. Und was sagt zu ihm der Herr Jesus? Nikodemus, du hast vielleicht Zeichenwunder gesehen, du bist geistlich tot, du musst von Neuem geboren werden. Und wie dieses Kapitel so eindrücklich zeigt, von Neuem geboren wird man nicht durch dieses Augenzeugen beglaubigen, sondern durch den Glauben an sein Kreuz, an das vollbrachte Werk Gottes. Kommen wir zum Schluss. Ja, jetzt, wo ist der Geist? Wir haben ja heute viele Anbietungen, Angebote, Klangschalen, Atemübungen, harmonische Schwingungen, meditative Tänze und so. Ich erzähle keine Witze, ihr könnt hineingehen, Allianz, meditative Tänze, jede Menge Angebot. Oder hier eben von der Kirche, gut, die Landeskirche Herborn-Seelbach, wo ich jetzt wohne, Pfingsten, Ekstase und so weiter. Oh, da wird ja viel angeboten heute, um irgendwie den Geist da mehr zu spüren, zu fühlen. Und ein Jesus mit allen Sinnen, das wird immer aktueller. Gott mit allen Sinnen wahrnehmen, dann haben wir diesen Mega-Erfolg von The Chosen. Ich habe immer Bauchweh. Ich sage den Leuten, man kann die Wahrheit nicht spielen. Das geht nicht. Das ist immer nur dann eine Karikatur. Und die Leute, das ist ein Mega-Erfolg. Und mit dem verstrickt sind dann, und viele von diesen Statisten und Schauspielern sind Mormonen. Und da sagte der Dallas Jenkins, er ist evangelikal, der dieses Projekt angestoßen hat, eines der größten Erkenntnisse für mich durch diesen Film war, that the Jesus they loved, also die Mormonen lieben, is the same Jesus I love, ist derselbe Jesus, den ich auch liebe. Und liebe Freunde, da stimmt ja was nicht. Also wenn der Jesus der Mormonen dasselbe ist wie der Evangelikalen, ja, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Und jetzt noch zur Auflockerung, das ist jetzt nicht inspiriert, dass ich sage, erkennt ihr die neuen fünf Sinne? Die neuen fünf Sinne, die heißen Blödsinn, Leichtsinn, Unsinn, Schwachsinn, Stumpfsinn. Und der sechste Sinn ist dann der Wahnsinn. Aber das ist nicht inspiriert, das dient zur Auflockerung, um ihr wisst, Metabolismus, Gefahr, um diese Zeit zu bekämpfen. Aber jetzt, liebe Freunde, bitte, bitte nehmt das mit. Wo ist jetzt der Geist? Das Fleisch ist nichts nütze. Jetzt kommt der entscheidende Satz, also von meiner Perspektive. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind der Geist und sind das Leben. Das Wort Gottes ist nicht tot, es ist lebendig. Meine Worte sind Geist und sind das Leben. Und darum geht es. Diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaube, damit dieses Wort erfasst. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Und jetzt Johannes 6, Vers 66. Von da an wandten seine Jünger viele sich ab und wandeln fort nicht mehr mit ihm. Das kann man sich leicht merken, 666, berühmt, berüchtigt in der Christenheit. Hier haben wir es, Johannes 6, Vers 66, würde fast passen. Von da an wandten seine Jünger viele sich ab, wandeln fort nicht mehr mit ihm. Und dann fragt er Jesus, wollt ihr auch gehen? Bin ich für euch auch nur der Brotkönig, der Zirkusmann, der Sensationslieferant, dem man nachfolgt, solange es den alten Adam gut geht und das Portemonnaie gefüllt ist? Und dann kommt die berühmte Antwort des Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast die Zeichen und Wunder, die wir brauchen. Merken wir den Unterschied? Versteht ihr? Große Jesusbegeisterung, solange es um den sichtbaren, um den sinnlichen Jesus ging und diese Wunder geschahen, da kommen die Leute, man sucht Zeichen, Wunder. Und wenn es hier um den wahren Jesus geht, den Jesus des Wortes, da bleibt nur eine kleine Schar zurück, das erleben wir heute. Wir sehen ja immer mehr diese Folge von diesen felsigen Grund bei dem vierfachen Ackerfeld, dass wenn Ärgernis kommt um des Wortes willen, fallen sie ab. Wenn die Frage gestellt wird, ja, wie denken Sie denn zu dem Thema Homosexualität oder eben Islam und so weiter, wollen Sie denn sagen und so weiter, was sagen wir dann? Hier können wir ja leicht sagen, ah, nein und so weiter. Wir bleiben fest. Liebe Freunde, du hast Worte ewigen Lebens. Und das ist eine klitzekleine Minderheit. Es begann mit Mega-Erweckung, Höhepunkt der Popularität, und dann wollt ihr auch weggehen. Und ich schließe damit Folgenden ab. Also dann steht noch dieser berühmte Satz. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Messias. Ich schließe ab mit Martin Luther, kennen einige, nämlich um dieses Wort. Es war ja vor fast genau 500 Jahren der Reichstag zu Worms, also 1521, also jetzt ungefähr ein Jahr zurück. Und als Luther dorthin ging, als er am 12. April 1521 in Erfurt kam, wurde er wie ein Held empfangen. 20 Reiter kamen entgegen in Triumphzug in die Stadt hineingebracht, die Kirche randvoll und so weiter. Und dann predigte er über Johannes 20, Vers 19, Friede sei mit euch. Und als er auf dem Weg war nach Worms, war er bereit zu sterben. Er sagt, wenn es darum geht zu widerrufen, das kann ich auch in Wittenberg. Ich möchte nicht widerrufen. Und er hatte im Kopf das Ereignis circa 100 Jahre vorher von Johannes Hus, der in Konstanz 1415 verbrannt wurde. Man hat ihm freies Geleit zugesagt und dann hat man ihn verhaftet und man hat einfach erklärt, man muss ein Ehrenversprechen einem Ketzer nicht halten, hat ihn verbrannt. Und er hatte im Hinterkopf, dass es ihm so gehen wird wie Johannes Hus, und er sagte, er predigt über diese Stelle, Johannes 20, Vers 19, ihm war das Allerwichtigste, dass er vernimmt aus dem Munde Jesu, natürlich nicht akustisch, sondern hier durch sein Wort, Friede sei mit euch. Und dafür war er bereit, sein Leben loszulassen, um Friede mit Gott zu haben. Und das wünsche ich euch und auch mir, dass uns das Wort Gottes, die Zusage, Jesus so wichtig ist, dass wir bereit sind, alles loszulassen, auch wenn es den größten Preis kostet. Und wir eben wie an Paulus sagen können, wir wissen, wir haben ein ewiges Haus in der Herrlichkeit bei dem lebendigen Gott. Friede sei mit euch, Vergebung der Schuld, das allergrößte Geschenk in einer sterbenden Welt.